Talk mit Tees.
Ich würde so gern ein Lied über Josephine Baker schreiben. Ich habe Tanzgesang Schauspiel studiert an der Universität der Künste in Berlin und dort wurde mir der Dialekt erstmal total ausgetrieben.
Dein Vater war Teil deiner Abschlussprüfung.
Fand ich dann auch echt stark, dass er sich. Der ist so cool geblieben. Nackt ist wirklich entstanden, nachdem ich mich getrennt habe und da schwingt ganz viel Wut mit. Mir macht es auch Spaß, mit so ein bisschen mit den Takten zu spielen. Manchmal habe ich auch Freude an so 7/8 oder sowas und damit zu spielen. Das war ein großer Prozess. Ich habe die Aufnahme 2-mal verschoben. Diese Angst zu scheitern und dass es alles totaler Quatsch ist, hat mich so blockiert. Immer wieder werden mir auch so kleine Videos oder so geschickt, wie Kinderchen das Lied so lustig singen. Und dann denke ich, wie wisst du, was es eigentlich geht?
Welcher Song das wohl ist? Mein Name ist Christian Tees und ich freue mich ja immer, wenn ich euch einige der deutschen KünstlerInnen, LiedermacherInnen vorstellen kann, die vielleicht viele noch nicht kennen. Es gibt ja eine tolle Szene in Deutschland, KünstlerInnen, die auch ihre Fans haben, aber natürlich nicht in der breiten Masse. Und immer wieder stelle ich fest, wie begeistert Menschen sind, wenn sie von ihnen erfahren. Und dazu gehört auch Magdalena Ganter. Sie kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald, war lange Jahre in Berlin, hat dort Gesang studiert. Und ich habe mich zum ersten Mal mit ihr etwas näher beschäftigt, als ich gelesen habe, dass sie nach vielen Jahren Berlin wieder zurück in den Schwarzwald gegangen ist. Da wollte ich auf jeden Fall mehr wissen, habe sie kontaktiert. Ich glaube, 10 Minuten später kam schon eine Nachricht. Ja, machen wir. Wir sind dann in Freiburg zusammengekommen. Sie wohnt sonst in Hinterzarten. Magdalena kam auch mit dieser wunderbaren Mütze oder einer ähnlichen, wie wir sie vom Albumcover ihres ersten Soloalbums Neo Noir kennen. Das zweite Album Transit, das kommt im Herbst 2024. Erster Song daraus ist ja der über Josephine Baker. Ich habe sie dann näher kennengelernt mit all den Geschichten hinter diesen Songs, wie zum Beispiel Nackt.
Ich gehe jetzt duschen.
Oder aber auch Punkerengel.
Solange eine Mutter auf die Frage ihres Kindes zur Punker, wenn sie sterben, zu den Engeln kommen, auch Punkerengel werden, sagt ja. Punkerengel, ganz schöne, mit weichem Gesicht.
In ihrer Musik ist auch immer ein bisschen Theater, ein bisschen Zirkus. Sie verbindet viele Genres. Das hat ganz oft etwas Spielerisches. Sie liebt ganz besonders die Musik der 20er Jahre. Und man hört auf jeden Fall immer, dass da unglaublich viel Herzblut hinter jedem einzelnen Song steckt. Gerade in der zweiten Hälfte geht es auch konkret um einige Songs. Da werdet ihr auch die Musik von ihr ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht braucht ihr, wie Magdalena auch, als wir uns getroffen haben, erstmal einen Kaffee. Holt ihn euch. Bei uns war es 10 Uhr vormittags, als wir zusammenkamen. Die Kinder waren versorgt und wir konnten loslegen.
Ein Podcast von SWR3.
Hi, hi.
Hallöchen.
Chansonsängerin. Man weiß immer so gar nicht so hundertprozentig, wie man dich bezeichnen soll. Chansonsängerin alleine, finde ich, trifft's nicht, aber ist eigentlich eine gute Formulierung, oder? Aber Chansonsängerin. Also du bist Schauspielerin, du bist Komponistin auch. Wie bezeichnest du dich selbst am allerliebsten? Einfach nur Sängerin.
Sängerin und Musikerin. Ja. Mittlerweile würde ich ja fast schon sagen Kulturschaffende, weil ich irgendwie auch so immer mehr so auf den Geschmack komme, selber Veranstaltungen zu organisieren oder überhaupt Räume zu schaffen für kulturellen Austausch, aber immer unbedingt in Verbindung mit Musik. Und dann ist mein erstes Instrument auf jeden Fall der Gesang.
Ja, so, wir sind in Freiburg hier zusammengekommen. Wir sind beim SWR in Freiburg. Du warst auch schon öfter mal hier und warst völlig begeistert. Du gingst die Treppe hoch und hast gesagt, hey, da hängt ein Plakat von mir. Hat das jemand mit Absicht hingehängt hier, nur weil ich komme?
Ja, das ist nämlich von 2018. Ich war total irritiert, dass ihr hier noch so ein altes Ding plakatiert habt. Aber ist natürlich schön, ich freue mich.
Genau. Das war, was war das für ein Programm damals?
Seltsame Vögel.
Ja.
Das
hieß
war,
ihr so?
Das war auch damals schon unklar. Im Grunde war das Programm. Das war der Titel des Programms Seltsame Vögel und das war das erste Mal, dass ich quasi mit meinen eigenen, da sind wir dann wieder Chansons, also deutschen Liedern aufgetreten bin, eben nicht mit meiner Band Mocke Malheur, der ich sehr elektronisch unterwegs war, sondern eben so sehr akustisch. Und das war das Programm dazu. Seltsame Vögel.
Seltsame Vögel. So, wir sind in Freiburg, weil du mittlerweile auch wieder in der Heimat zu Hause bist, im Schwarzwald, in Hinterzarten. Mhm. Ja, da kommst du jetzt gerade her. Kinder sind versorgt alle. Mhm. Oder müssen wir uns beeilen?
Nee, wir haben jetzt ein richtig entspanntes Zeitfenster von einer guten Stunde oder eineinhalb, sowas. Das sollte reichen, oder?
Das sollte reichen. Das zweite Soloalbum, das kommt im September raus. Mhm. Das erste ist Neo Noir. Mhm. Das kam vor 2-3 Jahren. Du warst doch in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen unterwegs, bevor die aber größere Tour dann auch wieder losgeht. Mhm. Wie weit ist eigentlich Leutkirch entfernt von euch?
Leutkirch im Allgäu.
Das war so lustig, weil ich habe gestern noch bei Instagram geguckt, da machst du so einen kleinen Aufsager und sagst, ich komme nach Leutkirchen. Und da habe ich mich gefragt, als du da warst letztendlich, wie viele Leute haben gesagt, das heißt nicht Leutkirch, das heißt Leutkirch.
Das hat eigentlich genau nur mein Booker moniert, das heißt nicht Leutkirch. Also, was hat sonst kein gestört? Kleiner Versprecher.
Ich fand's so lustig, aber weißt du was? Das ist ja nur so. Warum lachen Leute? Sie amüsieren sich, sie sind begeistert, dass sie selber etwas gemerkt haben. Deswegen lachen wir ja so, weil wir damit einfach uns selber signalisieren, wir sind so clever. Und ich fand's deshalb nur so witzig, weil es mir aufgefallen ist. Weil ich so stolz war, dass es mir aufgefallen ist. Das ist alles.
Super, da habe ich auch wieder alles richtig gemacht, oder?
Wie das eine Bewegung eigentlich.
Ja, das war aber auf jeden Fall ein lustiges Konzert in Leutkirch im Allgäu. Es war nämlich in einer alten Brauerei und ich habe also selten so viele Bierkrüge im Publikum gesichtet wie an diesem Abend. Und das war nicht, weißt du, da gebe ich mir so Mühe, so diesen Pariser Flair zu erzeugen mit meiner Musik und da sitzen die da Bier trinkend. Aber es war auch schön.
Aber schönes Setting. Und schöne Settings magst du ja. Gerade Settings, die ein bisschen was Altes haben, die vielleicht sogar bis in die 20er Jahre, das ist der Stil, der deine Musik prägt, auch zurückgehen. Von daher, also sah schon auch so ein bisschen old-fashioned aus, oder?
Es war old-fashioned und es war vor allen Dingen so urig. Es hatte Seele, also es hat mir sehr gut gefallen da.
Hinterzarten, da bist du aufgewachsen. Ja. Mit 4 Generationen in einem Haus, was ich ja total spannend finde. Wie sehr hat dir das gefehlt in den, weißt, 15, 16, 17 Jahren, die du in Berlin warst?
Ich glaube, dass mir da überhaupt erst aufgefallen, dass es schon besonders ist, in so einem, mit 4 Generationen unter einem Dach groß zu werden. Ich habe das als Kind als wunderschön empfunden. Also gar nicht bewusst, aber es war irgendwie immer sehr, sehr viel los bei uns. Es war immer sehr trubelig und Leute gingen ein und aus und es war immer was los. Und irgendwie, ich habe da sehr viel Geborgenheit mitbekommen und Halt.
Was macht die Zimmerei Ganter? Gibt's die heute auch noch?
Ja, die gibt's noch.
Die gibt's ja. Die ist im Haus unten, ne? Familie. Familie von Zimmerern.
Ja, ein wirkliches Traditionsunternehmen. Seit 1891 gibt es diese Zimmerei und eben direkt angeschlossen ist unser Familienhaus. Da leben auch meine Eltern nicht mehr, aber bis ich aus dem Haus raus bin, nach dem Abitur, habe ich dort eben mit meinen Urgroßeltern anfänglich, meinen Großeltern, meinem Bruder und meinen Eltern gelebt und hatte daher, zum Beispiel, weil ich das so rückblickend, immer die Möglichkeit, auch mich auszutoben und zu musizieren und laut zu sein. Da gab es zum Beispiel ein Musikzimmer und es gab überhaupt natürlich ganz viel Platz, um zu tanzen, zu singen. Ich habe da keinen gestört, da war irgendwie wär's eher lärmig, ne? Das war also irgendwie ich hatte sehr viel Freiraum und Freiheiten dort, mich da auszutoben.
Wie konntest du überhaupt in Ruhe Musik machen, wenn ständig die Säge zu hören war von unten?
Das hat mich nicht gestört.
Also, das ist klar. Oder wird eingebaut.
Ja, genau. Ja, mittlerweile spiele ich auch wieder singende Säge.
Ich finde, die Zimmerei ist ja ein so wahnsinnig schöner Beruf. Ich finde es einfach so toll, diese Dinge entstehen zu lassen, abends zu sehen, was du gemacht hast. Ich meine, gut, jeder liebt Holz irgendwann. Du bist Expertin natürlich. Hier, dieser Tisch, der vor uns ist, was ist das für ein Holz?
Ah, das kann ich dir nicht mal sagen. Wahrscheinlich.
Was?
Nee, ich kann es dir nicht sagen. Soll ich jetzt raten?
Ja, es könnte ja keiner überprüfen,
Buche.
Weil keiner das Bild sieht.
Ich sage, es ist Buche.
Hab auch das Gefühl, es ist Buche, aber du bist eine größere Expertin als ich.
Ich bin aber gar nicht so eine große Expertin, muss ich gestehen. Also für mich war das ja alles immer selbstverständlich mit der Zimmerei und dem Handwerk. Und dem zum Beispiel gut riechenden Holz, da war ja ständig dieser Holz, Geruch. Und das war ja alles selbstverständlich für mich als Kind. Und eben später in Berlin und noch viel später, als ich meinen, meinen Freund kennengelernt habe, der, wer hätte es gedacht, auch wieder mit Holz zu tun hat.
Wo kam der her? Also das ist der aktuelle sozusagen Lebensgefährte, Mann deiner zahlreichen zwei Kinder.
Vater meiner zwei Kinder, ganz genau.
Hast du den in Berlin kennengelernt oder hier wieder in der Heimat?
Nee, der ist auch aus dem Schwarzwald. Wir haben uns eher wieder getroffen. Ja, wir kennen uns schon ganz lang. Ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir waren schon im Teenageralter, haben wir uns schon füreinander interessiert. Aber es sollte noch nicht sein. Wir haben uns beide ganz schön ausgetobt und freigedreht sind viel später zusammengekommen und haben uns dann, der war auf der Walz, ne? Das ist auch das. Ah. Jetzt plaudere ich schon ganz schön aus. Das darf ich, glaube ich, erzählen. Der ist Zimmermann und Ingenieur und war auf der Walz und da haben wir uns dann in Berlin wieder getroffen. Und der hat damals, deswegen komme ich drauf, so wunderbar nach Holz gerochen.
Wie schön. Aber du hast ihm doch kein Lied gewidmet.
Nein.
In dem es ums Holz geht.
Nee, als ich gesagt, also das. Ich hatte mit der Zimmerei, für mich war das selbstverständlich, aber ich hatte, weiß nicht, auch dieses Traditionsunternehmen, das hat mich alles gar nicht so sehr interessiert. Ne? Ich wollte dann eher weg und eben der Musik und der Kunst frönen und diese erste Rückbesinnung, wo ich da eigentlich groß geworden bin, die erste wirklich Auseinandersetzung mit meinen Wurzeln, meiner Herkunft, kam eigentlich im Zuge des Albums Schwarzer Wald. Ich hatte ja während des Studiums oder eigentlich dann auch schon direkt danach eine Band, die da hieß Mocke Malheur.
Ja.
Und mit dieser Truppe, mit zwei befreundeten Musikern, habe ich ein erstes Album aufgenommen, in dem ich ausschließlich auf Alemannisch gesungen habe, also meinem Heimatdialekt.
Den kannst du noch.
Den kann ich gar nicht mehr so gut. Ich habe Tanzgesang und Schauspiel studiert an der Universität der Künste in Berlin und dort wurde mir der Dialekt erstmal total ausgetrieben. Mhm. Da musste ich dann eher astreines Hochdeutsch lernen.
Oh Gott, wie schwer war das für dich?
Ja, es war, mein Professor meinte, ich war wirklich eine harte Nuss. Man hört es ja auch immer noch ein bisschen so. Scharf
man hört
ist
es nicht.
Nee?
Nein. Solange du nicht wie Christian Streich sprichst, der macht ja mal dieses Ich bin, sagt der Christian Streich. Ist es typisch alemannisch auch?
Ja, dieses
Das schon. Hast du es auch gemacht früher, wenn du
schon
so sprichst?
Schon, als Kind, ja.
Also du würdest nicht ich sagen, du würdest sagen ich.
Früher habe ich das auf jeden Fall.
Cool.
So, ich. Mhm. Ich bin eine Schwarzwälderin. So, Wälder Meitle. Aber mit dem Studium spätestens habe ich mir da den Dialekt aberziehen lassen müssen. Und dann war das im Anschluss auch ein Stück weit fast schon wie eine Rebellion, zurückzukommen zum Dialekt.
Yeah.
Und dann habe ich zum Beispiel sehr bewusst mit meinem damals noch lebenden Urgroßvater Gespräche geführt und sehr genau hingehört, wie der eigentlich ausspricht. Und das waren sowieso sehr berührende Gespräche. Ne? Das war so kurz vor seinem Tod. Und auf diesem ersten Album, was ich aufgenommen habe mit meiner Band Mocke Malheur, gibt es sogar bei einem Stück, das heißt Min Ma, also mein Mann, da geht es eigentlich um meine Großeltern, gibt es eine ganz hinten raus, eine kurze Sequenz, wo man ihn sprechen hört.
Was sagt er?
Da nimmt er eigentlich Bezug, da habe ich ihn was zum Krieg gefragt. Mhm. Einfach die Zeit im Krieg. Er hat damals nämlich, oder im Tagebuch geführt und das gibt es auch noch. Das hat er irgendwann offengelegt und da haben wir drüber gesprochen und dann hat er da, es ging dann um Zeit. Also was sehr philosophisch ist auf eine Weise.
Mhm.
Und das haben wir reingeschnitten.
Wie toll, dass du noch einen Urgroßvater hattest. Aber bei vier Generationen, klar, logisch.
Mm.
Aber dass du das hattest, ist ja total schön. Und was hast du mit ihm alles besprochen? Was ist dir wirklich hängen geblieben von diesen Gesprächen aus der letzten Zeit? Was für ein Schatz eigentlich?
Ah, absolut. Was ist mir hängen geblieben?
Hat er über den Krieg gerne gesprochen?
Nee, hat er nicht. Da hat nicht viel darüber gesprochen. Und das war... Das war einfach ein ganz dunkles Kapitel.
Ja.
Das war also nicht so, das war eher ein verschlossener Mensch. Ne? Von daher.
Der hat zwei Weltkriege erlebt.
Ja, ganz genau. Und was ist mir hängen geblieben? Na, überhaupt, glaube ich, diese intensiven Momente, dass so eine Verbundenheit, also da, die, wie du sagst, das empfinde ich auch als Schatz, dass ich mich mit dem, dass ich den kennenlernen durfte erstmal noch und mit dem sprechen. Ich weiß es jetzt nochmal ganz anders zu schätzen. Da ist mir, also wirklich diese Demut oder ist für mich in der, besonders in der letzten Zeit nochmal sehr hoch so aufgekommen, weil wir in Hinterzarten, also du hast es schon erwähnt, ich bin zurückgezogen aus Berlin nach 17 Jahren in meine alte Heimat. Krasser Kulturschock von der Hauptstadtmetropole, von der pulsierenden. Zurück in mein Heimatdorf, in die ein Stück weit die alte Struktur. Und auch da ein großes Glück, dass wir da noch eine große Familie haben, meine Eltern und sogar mein Bruder. Und dann haben wir in Hinterzarten bis vor kurzem in einem Haus gelebt, zusammen mit einer Ukrainerin. Mhm. Olena, ich möchte sie so herzlich grüßen. Und sie musste ja nun mal aus ihrer Heimat fliehen, aufgrund des Krieges. Und da habe ich mich dann irgendwie so gefragt, ja, braucht es eigentlich eine Heimat oder was für ein Schatz ist es, wenn man eine Heimat hat? Und wenn man da auch wieder hin kann und wie viele Menschen können eben nicht mehr in ihre Heimat, weil die zerstört ist oder eben Krieg herrscht. Und dann ja natürlich auch die Menschen, die nahen Angehörigen, die man nicht mehr sehen kann so einfach. Und das fand ich, boah, das fand ich ganz schön intensiv, ne? Dann auch immer wieder in den Gespräch mit ihr. Die waren erstaunlich lustig, die Gespräche mit dieser Frau. Das war auch so eine starke, weil wir es schon...
War sie alleine?
Sie kam mit ihrem Sohn.
Mit ihrem Sohn.
Also ihr Mann ist...
Musste da bleiben.
Genau, musste da bleiben. Und sie kam mit ihrem Sohn. Und der wiederum war dann hier auf der Schule. Und die hat sich bei all dem Kummer und bei all der Angst und der Tragik ihrer Situation... irgendwie nicht den Humor nehmen lassen, das fand ich so beeindruckend.
Wo ist Olena heute? Was macht die?
Die ist wieder in Kiew. Ja, die ist zurück. Oh. Ja, wir haben regelmäßig Kontakt und auch da finde ich, das ist was für eine disziplinierte Person, dass immer, wenn ich frage, wie geht es, ich meine, ja, wir hoffen, dass der Krieg bald aufhört, aber sie bleibt irgendwie auf eine Weise immer so positiv, so positiv sie halt sein kann.
Aber so viel sicherer ist es jetzt auch nicht in Kiew. Mm-mm. Also deswegen erstaunlich, aber warum ist sie zurückgegangen?
Ja, weil sie zu ihrer Familie wollte.
Sie musste einfach.
Ja,
die
war 1,5 Jahre hier und war zwischendurch einmal an Weihnachten bei ihrer Familie und danach ging es ihr dann hier nicht mehr gut. Dann hat sie die.
Umso mehr wusstest du natürlich, deine Rückkehr in die Heimat zu schätzen.
Ja.
Und plötzlich wird es nochmal wieder etwas größer.
Ja, tatsächlich. Ja.
Erstaunlicherweise, man hat versucht, dir das Alemannische auszutreiben, dort an der Hochschule der Universität der Künste in Berlin. Und trotzdem hast du deine Diplomarbeit sozusagen, deine Abschlussarbeit hast du mit einer One-Woman-Performance gemacht, die aber auch einen alemannischen Titel hat, mit Veldi Mädli oder wie heißt das?
Wälder, Meitlin, dicke Köpfe, das ist ein alemannisches Volkslied.
Ah!
Wilder Meitlen, dicke Kefallerie, die Runde. Ja, ich habe da so ein Stück zusammen fabriziert. Das hatte durchaus autobiografische Züge, war auch ein bisschen komisch. Und ich habe, und da habe ich, glaube ich, alle mit schockiert und am Ende dann aber doch auch begeistert meinen Vater eingebaut. Er kam also nach Berlin gefahren und hat dann... es ist echt ein Original-Akkordeon gespielt. Und wir haben dieses Lied zusammen performt. Das war so der Anfang, ja.
Bei der Abschlussprüfung?
Ja.
Wirklich, dein Vater war Teil deiner Abschlussprüfung.
Fand ich dann auch echt stark, dass er sich, der ist so cool geblieben. Der hat sich da auf die Bühne gestellt und hat da abgeliefert, ne, und ringsrum, ne, als Theaterexperten und so, aber irgendwie hat ihn das überhaupt nicht gejuckt. Auch er war einfach in seinem Element mit der Musik.
Also, er ist auch Musiker, also richtig.
Hobbymusiker, aber ganz leidenschaftlich.
Okay, ja, ihr hattet ein Musikzimmer.
Ja, ganz genau, mit vielen Instrumenten.
Ja. Und ihr hattet eine illegale Kneipe unten im Haus.
Das weißt du auch.
Habe ich auch mitgekriegt. Hat man mir erzählt. Da wurde ja auch Musik gemacht wahrscheinlich.
Ist richtig. Mockmalheur, sage ich, ist Bangheuer. Das hat mein Vater...
Bangheuer, was heißt
Bangheuer,
das? Wo kommt der Name her?
Ich glaube, das ist wirklich eine Wortneuschöpfung.
Ach, okay.
Also mein Bruder hat da eine Bar reingezimmert in den Keller und das war wirklich phasenweise, also über mehrere Jahre hinweg, eine illegale Kneipe. Wir haben da ganz schön wild gefeiert, bis meine Oma irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's. Weil die hatte Ferienwohnung und dann wurde dann regelmäßig in ihr Blumenbeet
gepieselt.
Danke.
Ja. Gedüngt.
Mhm. Dann mussten wir die Kneipe wieder schließen.
Ach, aber nur weil Oma Druck gemacht hat.
Ja, die hat Druck gemacht.
Und nicht der Ortsvorsteher von Hinterzarten.
Nee, und auch nicht meine Eltern vor allen Dingen. Das muss ich sagen, rückblickend, Wahnsinn. Die waren ganz schön locker.
Ja, aber ihr habt nur gefeiert oder habt ihr doch ausgeschenkt und Geld eingenommen?
Nee, Geld.
Weil das gehört ja zu einer illegalen Kneipe eigentlich.
Ja, also ich meine, das war so...
Also es wurde nur gefeiert, aber was war denn illegal?
Da wurde schon quasi Bier verkauft, aber da hat jetzt keiner Profit draus generiert, ne? So war es nicht.
Ja, ja.
Aber es musste dann auch keiner draufzahlen, das war dann so ganz fair.
Okay.
Und es war natürlich toll, ne? Ich meine, in Hinterzarten gibt es jetzt auch nicht so ein Überangebot an Bars und Kneipen.
War das ein Auftrittsort für dich auch? Also nee. Konntest du damit schon dir eine Bühne machen?
Nee, aber also nicht speziell. Habe ich dort mal gesungen. Wir haben dort auf jeden Fall mal geprobt, tagsüber vielleicht. Aber Auftrittsorte habe ich mir eigentlich immer und überall geschaffen. Das erste Mal erinnere ich mich, habe ich meine Oma und ihre vier Schwestern eingeladen zu einer Tanzaufführung. Da war ich, glaube ich, 3. Die CD hieß Klassische Kostbarkeiten. Und dann habe ich mich dazu bewegt und hatte die größte Freude.
Die CD von wem? Achso, das war eine CD,
war einfach,
die man
das
kaufen
war dann so
konnte und dazu hast
klassische,
du das gemacht.
Okay. Komposition.
Aber mit 3 schon. Also du hast ja schon immer auch die Ballerina, du hast Ballettunterricht gehabt. Musikunterricht auch. Also das ging ganz früh los bei dir. Nachdem du dann deinen Abschluss hattest dort in Berlin und bevor du dann auch als Solokünstlerin dich selbstständig gemacht hast, hast du erstmal in ganz vielen Theaterproduktionen mitgemacht. Und zwar wirklich überall. Also Musiktheater, Varieté. Mhm. Du warst in den unterschiedlichsten Ländern. Hat sich das ja automatisch ergeben damals? Musstest du sehen, wovon du überhaupt leben kannst zu der Zeit?
Beides.
Denn wir reden von Wien, Prag, Amsterdam, überall.
Also das waren teilweise einfach auch Tourneetheater und dementsprechend gab es sehr viele Stationen.
Was war das zum Beispiel? Was hast du da gesungen?
In Prag zum Beispiel habe ich ein experimentelles Stück aufgeführt, das hieß Changemakers. Das war mit einem tschechischen Regisseur. Das war eine Uraufführung, das haben wir erstmal in Berlin an der Neuköllner Oper erprobt und inszeniert. Das war eine ganz spannende Produktion. Sein Bruder war außerdem Komponist für neue Musik und der hat dann mit uns a cappella Stücke einstudiert, aber das war ganz wie so
Das klingt total anstrengend für ZuhörerInnen.
Es war auch für die ZuschauerInnen teilweise hoch anstrengend. Da konnte nicht jeder was mit anfangen. Es war sehr avantgardistisch. Aber wir hatten eine gute Zeit und ich habe da auch viel gelernt. Es war speziell.
Und hast du auch klassisches Musical mal gesungen? Also Anna Tefka oder was auch immer? Gab's das auch?
Das gab's gar nicht mal so viel, weil ich auch nie so richtig viel mit klassischem Musical anfangen konnte. Also schon während des Studiums war ich da ein bisschen eine Exotin in meinem Studiengang. Und das war auch nicht immer einfach. Ich wollte eigentlich ursprünglich Jazzgesang studieren. Ich hatte nie so einen ganz, ganz großen Plan, muss ich gestehen. Aber ich habe immer gern Musik gemacht und hatte vor allen Dingen immer Menschen, die mich gefördert haben. Das waren gar nicht unbedingt so meine Eltern auch, aber nicht nur. Aber es gab immer irgendwie dann als erstes der Chorleiter oder später der Musiklehrer, die ihm sagten, hey, die hat eine Begabung, sollte die nicht mal zu dem und dem Lehrer, Lehrerin und so. Mhm. Und dann gab es da eine junge Dame, die hat irgendwie halt in Amsterdam Jazzgesang studiert und meinte, das könnte was sein. Schlussendlich hat mein damaliger Gesangslehrer mich dann aber irgendwie meinte, du hast aber auch eine schauspielerische Begabung und mir diesen Studiengang in Berlin präsentiert. Und dann bin ich da einfach zur Aufnahmeprüfung und wurde direkt genommen und dachte, ja gut, dann gehe ich da jetzt mal hin. War also sehr naiv, ne? Das war wahrscheinlich auch mein Glück. Also ich bin da gar nicht so angespannt in diese Aufnahmeprüfung rein, weil es an sich, da sind viele
Bewerber. An sich
wolltest
du es eigentlich gar nicht.
Doch, ich wollte das schon, aber ich war gar nicht so, es gab für mich jetzt gar nicht nur diesen einen Plan. Aber deswegen und dadurch, dass ich aber mein Herz schon immer einfach für die Musik gebrannt hat, wirklich für, war das in Berlin zum Beispiel genial. Ich hatte immer Mittwochsabends zum Beispiel den festen Termin im Bad Denschen Jazzhof in Berlin und habe dort Jazzmusik gehört. Das war glücklicherweise nämlich auch der einzige Abend,
aber
an dem
so
ich
Modern
frei hatte.
Jazz halt. So anstrengender Modern Jazz?
Nee, das war kein Free Jazz oder okay, so, sondern das war irgendwie eher so Standards. Und das waren so Originale, die da aufgetreten sind. Da gab es immer, die Band hat dann mal zwischen, da gab es eine Pause. Und dann, das war Teil des Deals, ganz sicher, dass die Band dann eine Verpflegung bekommt. Dann haben die mal die fetten Schnitzel gegessen, ne? Und danach haben sie weitergespielt. Und die zu beobachten allein waren, das war irgendwie schon so genial. Und am Sand und das waren ganz tolle internationale MusikerInnen, die da aufgetreten sind. Und ansonsten habe ich aber tatsächlich von früh bis spät Tanz, Gesang und Schauspiel studiert. Es war ein sehr intensives Studium. Das ging von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, bis auf den Mittwoch. Da konnte ich dann Musik hören.
Sag mal, Jazzgesang. Ich kann mit Jazz jetzt persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich verstehe ihn natürlich auch nicht. Ich habe auch schon MusikerInnen gehabt, die selber in die Richtung gehen, aber Jazz gar nicht richtig erklären konnten. Was ist das Typische, das Prägnante an Jazzgesang? Nur mal so ganz kurz für Laien. Wann ist Jazz, Gesang Jazzgesang? Meine Erklärung ist ja immer, wenn man immer links und rechts an den eigentlichen Noten vorbei singt. Das ist meine Erklärung, die eine Freundin von mir, die liebt so Jazziges, die liebt diese Erklärung.
Ja, das ist super. Ja, also mir kommen irgendwie Skalen in den Sinn. Jazz, es gibt zum Beispiel ja Jazz-Standards, das sind Songs, die wie zum Beispiel Summertime. Kennt fast jeder. Yeah. Summertime and the living is easy. Ist ja übrigens im Original eigentlich ein Musical. Wie ganz viele Musical-Klassiker irgendwann dann zu Jazz-Standards.
Ne?
Ja, ganz genau. Porgy and Bess ist sowieso. Das kennst du? Kennst du das?
Naja, ich kenne das und mich wunderte, als du sagst, ich kann mit dem klassischen Musical eigentlich nichts anfangen. Und da würde ich sagen, Rodgers und Hammerstein und sowas ist bestimmt auch für dich total schön. Ne?
Das, als jetzt siehst du, das hast du mich schon erwischt. Jetzt war ich nämlich nicht genau genug. Also, richtig.
Da muss man auch nicht sein. Dafür bin ich ja da.
Ja,
weißt du,
super.
Um diese kleinen Dinge
ganz
aufzudecken.
Ja, genau.
Aber Rodgers und Hammerstein und Carousel und so, das sind ja schon auch schöne musikalische Dinge.
Gershwin, die ganz unbedingt die alten Klassiker, die Broadway-Klassiker, die finde ich großartig. Und genau, ganz viel von diesen Songs, von den damaligen Hits, die sind ja dann so ins Real Book, also das Songbook, in dem viele Hits, also mittlerweile eben Jazz-Standards gesammelt sind, da reingewandert. Aber um deine Frage kurz zu beantworten,
Summertime.
Was ist Jazz? Jazz-Gesang ist, und da bin ich ja mittlerweile dann auch wieder ganz froh, dass ich es gar nicht studiert habe.
Und du
da
musst gerade die Augen zumachen, das heißt, es ist richtig anstrengend gerade für dich, das zu erklären.
Nee, es ist nämlich wirklich, Jazz-Gesang hat Regeln. Ne?
Ja.
Und so, es geht ja dann doch ums Improvisieren. Das ist für mich, glaube ich, schon ein Pfeiler beim Jazz. Es gibt also eine feste Melodie und wie du dann richtig gesagt hast, geht es dann wieder darum, sie diese fixe Melodie zu verlassen oder die es gibt Harmonien und in diesen Harmonien oder Akkorden gibt es dann unterschiedliche Töne, die reinpassen, je nachdem, welche Skala man wählt und da virtuos mit zu jonglieren und dann im Idealfall sogar noch bewusst zu entscheiden, ich nehme jetzt mal diesen und diese Stufe, das wäre dann wahrscheinlich das Jazz, das anstrengende Jazz, was wir gar nicht unbedingt brauchen. Ja. Für mich ist Jazz eher, also ich verbinde damit einfach ganz großartige Sängerinnen, die für mich Vorbilder waren, wie zum Beispiel Nina Simone oder Lauryn Hill, die eigentlich mehr Soul gemacht hat. Mhm. Oder aber früher Billie Holiday oder Ella Fitzgerald. Das sind also Sängerinnen, denen ich gerne gelauscht habe. Ne? Das waren Vorbilder und die haben dann schon dieses Genre bedient. Aber am Ende des Tages habe ich ja damals auch schon gar keine Lust gehabt, mich da so jetzt nach Regeln singen zu müssen. Von daher wäre es vielleicht auch dieses Studium für mich anstrengend gewesen. Ja. Ne, weil dann geht es ja auch wieder darum, da Sachen zu bedienen. Da bin ich ja froh, dass ich das gar nicht mehr muss. Und aber, um das auch nochmal zu sagen, die klassischen Musicals, die Oldschool Broadway Musicals, die finde ich großartig. Womit ich weniger anfangen kann, sind die etwas plakativeren, modernen Musicals, in denen es dann so klischierte Rollen gibt. Ne? Es gibt dann die Prinzessin und es gibt den Prinzen, um das jetzt auch das wieder so ein bisschen zu überspitzen, aber die so ein bisschen seicht sind vom Plot, die gibt's ja. Es gibt ja sehr seichten Stoff und es gibt aber auch moderne, großartige Musicals.
Natürlich.
Ich musste mich da nur ein bisschen teilweise abgrenzen, weil ich das nicht verstehen konnte manchmal während des Studiums, dass ich hatte da schon auch um mich her viele Mitstudentinnen, die haben von früh bis spät Musicals gehört und sonst eigentlich nichts. Und wenn ich gesagt, hey, hatte mal jemand Bock mit in den Jazzclub zu kommen, oder die waren da gar nicht so offen und ich habe das immer gar nicht verstanden. Aber denen hat es gereicht, das ist ja auch okay, aber mir hat es halt nicht gereicht.
Josephine hat auch Jazz gesungen, oder? Auch nicht mal. Na, guck mal, Josephine Baker, die du jetzt 2024 ja ganz groß abfeierst. Das war so der erste Song aus dem neuen Album, das im September 2024 dann rauskommt. Transit wird das heißen. Und ich möchte so gern ein Lied über Josephine Baker schreiben. Und ich denke die ganze Zeit, du hast es doch gemacht, du hast es ja auch der Witz dabei. Das ist auch lustig. Wann fiel dir diese Zeile ein? Das ist ja in sich schon ein kleiner, geschlossener Witz. Ich möchte so gern ein Lied über Josephine Baker schreiben. Das ist ja in sich schon eine witzige Zeile. Wo kam dir diese Zeile?
Das kann ich dir sogar noch genau sagen.
Davon gehe ich aus, das kann nicht so lange her sein.
Es ist ein bisschen her. Und zwar war ich da gerade frisch das erste Mal Mutter und bin mit meinem kleinen Sohn spazieren gewesen in Berlin auf dem Insulanerberg. Und da kam mir diese Melodie. Und ich hatte dazu mich mit Josephine Baker, also mit dieser großen Künstlerin, Tänzerin, Friedensaktivistin, Widerstandskämpferin, eine unglaublich kraftvolle Person, mit ihr hatte ich mich auseinandergesetzt und hatte dazu diese Melodie und so kam mir diese Refrainzeile. Ich würde so gern ein Lied über Josephine Baker schreiben. Das war der Anfang.
Weißt du, ich habe das leider die ganzen letzten Tage immer versucht zu singen. Es ist sogar ein Ohrwurm, was ich beim ersten Hören gar nicht vermutet hätte. Und es ist ja auch so eine anspruchsvolle Zeile. Und wenn du das im Kopf rumgeistert, das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
Ja.
Also.
Ja, also, das ist doch gut.
Wenn dieser ganze Verlauf von dieser Zeile, ja. Der ist ja wirklich... Moment, singst du, ich möchte so gern, ich möchte so gern. Ach, ich würde so gern, erstmal nicht, ich möchte genau, so gern.
Ich würde so gern ein Lied über Josephine Baker.
Aber da verzögerst du es ein bisschen, Josephine. Da scheitere ich dran dann.
Es macht auf jeden Fall Spaß. Mir macht es auch Spaß, mit so ein bisschen mit den Takten zu spielen. In dem Fall liegt das sogar ganz einfach über dem Viervierteltakt. Aber manchmal habe ich auch Freude an so 7/8 oder sowas und damit zu spielen, wie dann die Wortabschnitte passen.
Josephine Baker war ja eine unglaubliche Type. Viele kennen sie mit dem Bananenrock, der damals legendär war. Die hat aber auch unendlich viele Kinder aufgenommen in einem großen Haus. Und was hatte sie, was war das für ein Tier, was sie zu Hause gehalten hat?
Vogelstrauß. Sie ist mal auf dem Vogelstrauß.
Guck mal, sie dachte ich gerade an einen Jaguar oder irgendwie sowas ähnliches.
Nee, du hast recht. Die hat, also es gibt ein Bild
was
von ihr.
Das finde ich. Panther?
Nee, sie hat auf jeden Fall ein Hausschwein. Weiß ich. Die hatte so viel Fantasie, die Frau, und Humor. Das mag ich, das schätze ich besonders an ihr. Also da muss man ja erstmal drauf kommen, ne, sich so ein Hausschwein zu halten. Und sie hatte, glaube ich, noch einige mehr Tiere. Und sie ist eben auch mal auf einem Vogelstrauß dahergeritten gekommen. Auch nicht schlecht.
Und sie war eine Spionin.
Ja,
sie war. Das ja auch noch.
Ja, das ist natürlich wirklich unglaublich mutig. In der Résistance war sie im Zweiten Weltkrieg aktiv als Spionin und hat...
In Frankreich, ne?
Genau, die ist ausgewandert. Also sie ist in den USA geboren, Anfang des letzten Jahrhunderts, als Afroamerikanerin, das muss man ja echt dazu sagen, und wurde also in bitterer Armut groß und mit dem Rassismus, Diskriminierung ausgesetzt und wird dann in den 20er, 30er Jahren weltberühmt durch ihren so grotesken, eigenwilligen Tanzstil. Hast du das mal angeschaut? Es gibt bei YouTube-Videos, ist so...
Ich hab das mal gesehen, ist schon so ein bisschen her, aber...
Ja,
es ist
ich finde das mal, also mir macht das auf jeden Fall wahnsinnig Freude, ihr zuzuschauen. Die war so lustig, also sie hat auch sehr was Clowneskes und ist nach Paris ausgewandert, kam also mit so einer Varieté-Truppe über einen großen Teich nach Paris und wurde dort eben quasi entdeckt und gefeiert. Also ihren Erfolg hatte sie in Europa erstmal, gar nicht in den USA.
Und diesen Satz, er steht auf dem Beutel, den du mitgebracht hast. Ein Beutel zum neuen Album. Ich brauche keinen Prinzen. Ich bin Josephine Baker. Wann hat sie den gesagt? Wo hat sie den gesagt? Ist es aus einem Lied? Nein, aus einem Lied natürlich nicht.
Nee.
Sie hat ja nicht über sich selbst gesungen. Ich brauche keinen Prinzen.
Ich bin Josephine Baker. Das ist die pure Selbstermächtigung, oder?
Ja.
Das finde ich natürlich toll. Was für eine emanzipierte Frau. Ja, aber wann sie ihn genau gesagt hat, weiß ich nicht. Aber auch das, ich finde auch diesen Spruch, da schwingt so viel Witz mit irgendwie. Ne?
Ja, natürlich. Sehr lustig.
Ja, sehr exzentrisch auch. Also diesen in vieler Hinsicht finde ich sehr inspirierend, diese Frau. Wie du schon meintest, genau, sie hat 12 Kinder aus 12 unterschiedlichen Nationen adoptiert als Zeichen des Friedens. Also hat das wirklich selbstbewusst gelebt, nicht nur irgendwie verkündet, sondern einfach wirklich ganz aktiv gelebt. Und sie war auch eine große Geschäftsfrau. Sie hat irgendwie schon in den 30ern ein eigenes Puder auf den Markt gebracht. Zu der Zeit, heute machen das diese ganzen Popstars, Madonna, Beyoncé, die haben ja alle ihre Beauty-Produktlinien. Ja. Das hat die damals schon erkannt, dass das eine Marktlücke ist.
Und dass es damals schon nicht funktioniert hat.
Funktioniert es nicht?
Ich glaube nicht. Ja. Da ist ja vor allem nur Wasser drin. Und
ach so,
ich glaube, eine
du?
Marketing-Expertin hat doch gesagt, besteht aus 5% Wasser und 95% Hoffnung. Diese ganzen Cremes.
Das ist bestimmt auch wahr. Aber Geld verdienen kann man damit wahrscheinlich doch, wenn das so viele
definitiv
machen.
Definitiv.
Also ich habe es noch nicht ausprobiert.
Kann man sogar sehr gut. Lass uns mal über Neo Noir sprechen. Das erste Soloalbum, das auch ganz sehr gut besprochen wurde von den Kritikern. Und das war ja auch dann wirklich ein wahnsinnig erfolgreiches Album. Ein Song darauf ist Nackt. Ja, und ich will auch nicht länger das Sanitätermädchen spielen, beziehungsweise das können andere besser. Dieser Begriff Sanitätermädchen, der ist so schön. Wo kommt der her? Gibt's den? Sanitätermädchen? Zitierst du irgendetwas?
Nee.
Oder einfach nur eine kleine Erfindung?
Eine kleine Erfindung.
Okay, Sanitätermädchen.
Das ist Sanitätermädchen.
Das ist ja schön.
Ja, also auch das ist ein Lied der Selbstermächtigung, wenn man so will. Und der sehr, sehr körperlichen Selbstliebe.
Genau, ich gehe jetzt duschen.
Als weitere
und
Lied.
Zwar nackt.
Ja.
Und nur für mich alleine und ich liebe mich sehr dabei.
Ich gehe jetzt duschen und zwar nackt und nur für mich allein und ich liebe mich und auch völlig dabei.
Wann hast du diesen Song geschrieben? Was war so der Auslöser?
Ach, der Auslöser.
Ist ja so, der geht ja so nach vorne.
Ja, ja.
Und zwar nackt.
Ja. Und nur für mich allein, das habe ich geschrieben, das weiß ich noch sehr genau, nachdem ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe. Also das,
der nicht genug nach Holz roch, kann ich ja feststellen.
Oh Gott, ob ich dafür nochmal
Du musst ein Lied drüber schreiben.
Ja, hast du recht.
Über den Mann, der nach Holz roch.
Ach,
oder
ja.
Etwas Ähnliches.
Ich werde das aufgreifen.
Nein, ich bin keine gute künstlerische Inspiration. Es muss aus dir selber rauskommen, aber vielleicht erinnerst du dich irgendwann mal dran.
Ich werde es dir schicken.
Aber nackt.
Das Lied Nackt ist wirklich entstanden, nachdem ich mich getrennt habe. Und das war natürlich, da schwingt ganz viel Wut mit. Und ja. Wut ist ja so ein guter Motor. Also um eine gute Energiequelle. Ne?
Und wichtig, witzigerweise, habe ich erst in letzter Zeit mitbekommen, Menschen, die nicht wütend sein können, denen geht es schlecht.
Absolut.
Wut ist total wichtig.
Ja.
Ich habe Wut als sehr negativ notiert, aber Wut ist wichtig.
Mhm.
Du hast sie gehabt.
Genau, es gibt ja auch diesen indischen Gott, wie heißt die indische Gottheit?
Also ich kenne nur Ganesha, kenne ich. Ganesha ist aber der Elefantengott Göttin oder sowas. Shiva.
Ich komme noch drauf.
Ja.
Ja, Wut ist ganz, ganz, was ganz Wichtiges. Aber ich bin ganz bei dir. Auch ich war lange gar nicht so wütend und habe das richtig, auch im Studium war das zum Beispiel bei mir immer so ich hatte sehr, sehr damit zu tun, in meine Wut zu finden. Habe ich nicht so gelernt. Und ist aber ganz wichtig und vor allen Dingen auch einfach echt eine super Kraftquelle. Also man muss ja seinen allen Gefühlen Ausdruck verleihen dürfen, sonst wird man krank. Und speziell Wut ist super, um damit so transformative Prozesse anzustoßen, um da jetzt mal konkret zu werden, ein Lied zu schreiben zum Beispiel.
Ja.
Und das war dann eben es geht natürlich um Emanzipation, um mich unabhängig zu machen, dass ich diesen Menschen gar nicht brauche, um jetzt irgendwie eine gute Zeit zu haben. Ganz im Gegenteil, in dem Fall geht es ja darum, dass ich mit mir selbst auch eine gute Zeit haben kann. Das ist ja so ein bisschen, fast schon ein bisschen schlüpfrig. Manche haben das gar nicht so erkannt, um was da am Ende eigentlich geht und vielleicht ist auch gut so.
Was ist das Schlüpfrige? Also was andere nicht erkannt haben.
Was denkst
Welche
du?
Welche Zeile?
Die letzte komme ich halt allein.
Ach so, aber ist doch nicht schlimm.
Ja, ich weiß nicht. Also ich würde es nicht mehr schreiben.
Nein?
Nee, ich finde das schon in Ordnung,
halt
aber mittlerweile finde ich das ein bisschen.
Aber
also
wieso?
Es geht um Selbstbefriedigung.
Und nur für mich allein und liebt mich sehr dabei.
Es
aber da ist es ja auch schon in der Zeile drin. Im Refrain ist es
Fall,
ja schon drin.
Aber es geht eigentlich doch um Selbstbefriedigung.
Ja, aber
das
so
ist ein
habe
Lied
ich auch
über
verstanden.
So hast du es verstanden. Manche
so habe ich gleich verstanden.
Ah, ja,
allein die
super.
Zeile und ich liebe mich sehr dabei.
Ja, ich finde
das doch eindeutig eigentlich, oder nicht?
Ja.
Aber nicht für alle.
Nicht für alle. Ist auch gut so. Es gibt nämlich immer wieder werden mir auch so kleine Videos oder so geschickt, wie also auch Kinderchen das Lied so lustig singen. Und dann denke ich, wie wisst du, was es eigentlich geht, weil diese aber es ist überhaupt nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil.
Nee,
auch das ist es ja was Wunderschönes, Selbstbefriedigung. Ich bin absolut dafür.
Ist Liebe an und für sich?
Ja, also. Total. Und man braucht niemand anderen dafür. Das geht auch.
Das ist so praktisch.
Trotzdem würde ich das jetzt, glaube ich, nicht mehr so formulieren. Es gibt jetzt auch andere Dinge, die mir gerade so mehr auf der Zunge brennen.
Also noch poetischer und dann auch wieder kunstvoll und auch nicht so schlüpfrig ist dann ja zum Beispiel Ins Licht.
Mhm.
Das ist zwischen mein Lieblingssong auf diesem Album mit diesem wunderschönen Klavier. Dann heißt es ja, wer bin ich für dich? Und ein Kunstwerk will ich sein, für immer und immer. Mit dir,
mit
das
dir.
Ist das Wichtigste. Denn nur zusammen sind wir ein Kunstwerk.
Ja. Ein Kunstwerk. Unendlichkeit erwachsen.
Zusammen sind wir ein Kunstwerk.
Ja.
Eigentlich, ja. Großes Kapitel. Eigentlich ist man selber alleine das größere Kunstwerk als mit jemand anders zusammen. Weil sobald man sich doch anfängt, über jemand anders zu definieren, geht man doch eigentlich weg von sich selbst. Ist doch eigentlich problematisch. Aber das großes Thema ist
großes,
das.
Großes Thema, aber brauchen wir nicht immer wieder die anderen, um zu wachsen und weiter Kern, das, was das Kunstwerk dann ausmacht.
Das ist auch wieder gut. Weiter wachsen. Brauchen wir einen Partner, um an uns weiter zu wachsen, am anderen weiter zu wachsen. Auch interessant.
Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Art von Spiegel, oder? Und einfach doch an Menschen.
Ganz schöner Text auf jeden Fall. Ist Punker Engel. Das musste ich gerade denken, witzigerweise, als du von dem Holz sprachst und von einem Mann, der nach Holz riecht. Sarah Lesch, die du ja sicherlich total gut kennst, die hat ja auf dem neuen Album auch einen Song, Holzofen Punker Pierre. Heißt der. Und das ist so lustig, da ist das Holz drin, da ist der Punker drin, wie auch ein Punker Engel. Und das ist ein Gedicht, das du vertont hast von einer Lyrikerin aus dem Schwarzwald, von der ich noch nie gehört hatte. Ich habe gleich nachgeguckt, wie heißt die nochmal?
Helle Trede.
Helle Trede, die ja sehr heute in den 80ern ist. Und dieser Text klingt aber so fresh und so cool und so witzig. Wann hat sie den geschrieben?
Der ist auf jeden Fall inspiriert von ihrem eigenen Sohn, der in der Wagenburg lebt. Ich weiß nicht, ob er das immer noch tut, aber das finde ich dann auch wieder so berührend. Ne? Das ist gar nicht so abstrakt, sondern das ist sehr, sehr autobiografisch, ja.
Also die Zeile ist ja, solange
eine Mutter auf die Frage ihres Kindes, ob Punker, wenn sie sterben und zu den Engeln kommen, auch Punkerengel werden.
Ja.
Sagt ja, Punkerengel, ganz schön.
Und kann
ich finde diese Zeile so unglaublich schön. Ja. Okay, und da geht es um ihren Sohn, der, als er älter war, in der Wagenburg gelebt hat.
Ja.
Weil hier ja doch ein kleines Kind fragt.
Das stimmt. Als später Teenager oder junger Erwachsener, aber auf jeden Fall ist er ein Stück weit, hat er den Punk gefrönt. Ich fand das Gedicht, also diese Frau Helle Trede ist mit meiner Mutter befreundet und das Gedicht fiel mir also in die Hände, als sie es meiner Mutter zu einem Geburtstag überreichte. Da habe ich schon in Berlin gelebt, kam aber für diesen Anlass nach Hause und habe das gelesen und im Moment laut ausgerufen, oh Helle, das ist so schön, das muss ich vertonen. Da meinte sie nur sehr trocken, bitte, mach doch. Und so ist dieses Lied entstanden. Und ich kriege da eigentlich immer noch eine Gänsehaut, weil Kinder haben ja so eine blühende Fantasie und diese Einfachheit, ne? Wenn Punker stirbt, dann wird er doch auch ein Engel. Ne? Ist ja, und was da aber alles mitschwingt.
Punkengel, halt nur mit einer anderen Frisur wahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann habe ich später dazu ja sogar ein Musikvideo fabriziert und meine Nachbarin, ich habe nämlich eine 8-jährige Freundin, wir hatten das eingänglich davon, sie heißt Lola und sie habe ich dann gebeten, ob sie mal einen Punkerengel malen möchte. Das war dann auch ganz süß, auch da wieder die Fantasie von Kindern, das war dann natürlich überhaupt gar kein Problem, Punkerengel zu malen. Warum auch?
ja, klar.
Ja, ich fand das auf jeden Fall sehr berührend und was da alles mitschwingt an Fantasie und überhaupt Auseinandersetzung mit dem Tod.
Um den es auch im neuen Album viel geht. Mhm. Da werden wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen. Zwei Songs vielleicht nochmal aus Neo Noir. Das eine ist noch Neue Ufer. Mhm. Sei mutig, geh weiter, habe keine Angst. Sei mutig, geh weiter, habe keine Angst. Mhm. Für wen hast du diesen Song geschrieben?
Für meinen Bruder.
Für deinen Bruder?
Ja, den habe ich für meinen Bruder geschrieben und dann immer wieder auch festgestellt, diese Zeilen, manchmal sind Lieder ja schlauer als man selbst oder gar nicht schlau, sondern irgendwie, das geht mir immer wieder so, dass ich dann irgendwie rückblickend denke, ach Mensch, das ist ja gar nicht so verkehrt, was du da geschrieben hast. Das ist ja,
ich wollte
vielleicht
einfach
sogar
nur
Sinn
poetisch
manchmal
sein.
Nee, gar nicht, um Gottes Willen. Das ist sowieso, wenn ich es irgendwie schaffe, so Worte zu finden für das, was ich kommunizieren möchte, dann bin ich sehr froh. Und in dem Fall wollte ich da meinem Bruder eine Botschaft mitschicken. Und
es ihm nicht so gut ging?
Ja, weil es ihm damals nicht so gut ging.
Okay.
Und dieses, aber eben im Endeffekt ist es dann, auch habe ich mir die Worte auch selber immer wieder gesagt, ne? Dieses ganze Album Neo-Noir, das war ein ganz schöner Prozess, dieses Album aufzunehmen. Das war das Debüt für mein Solo-Künstlerin-Dasein, wenn man so will. Also davor hatte ich eine Band und war die Sängerin, habe da auch geschrieben. Aber es war halt immer ich war immer ein Stück weit versteckt noch hinter der Band oder.
Ja. Und man muss halt absprechen immer mit anderen, ne?
Also auch das ich hatte natürlich da auch im ganzen Schaffensprozess auch mal Gegenspieler und so war ich nie ganz allein verantwortlich für das, was am Ende rauskam. Und mit meinem Album Neo Noir war das also ganz und gar meins und da konnte ich mich dann auch nicht mehr verstecken und sagen, ja, das ist ja also, sondern ne, ich hatte die volle Verantwortung und das war ein großer Prozess. Ich habe die Aufnahme zweimal verschoben, weil ich es nicht geschafft habe.
Weil du nicht konntest.
Nee, also, ich hatte so viel Angst. Ich war so befangen und diese Angst zu scheitern und dass es alles totaler Quatsch ist und alle furchtbar finden werden, hat mich so blockiert.
Ja.
Also wirklich über 2 Jahre hinweg habe ich es nicht gepackt. Von daher ist der Text, ne, Neu-Ufer, da heißt es in dem Lied, sei mutig, geh weiter, hab keine Angst.
Genau.
Sachen zu probieren, also mutig vorwärts gehen auf die Gefahren, dass wir scheitern, weil irgendwie dieses Scheitern, nur so können wir überhaupt was lernen.
Und scheitern tun wir eigentlich immer
permanent.
Ja. Wenn man das erstmal kapiert hat, hat man auch nicht so Angst vor dem nächsten Scheitern unter Umständen. Ne?
Absolut. Wie hat mal ein weiser Mensch gesagt, Erfolg, ne? Also das ist ja mit dem Scheitern immer unmittelbar verbunden, ne? Die Angst zu scheitern, also nicht erfolgreich zu sein. Erfolg ist die Fähigkeit, von Misserfolg zu Misserfolg zu wandeln, ohne dabei den Enthusiasmus zu verlieren.
Cool. Das ist cool. Wie wichtig sind Situationen, in denen es einem nicht so gut geht? Also dunkle Momente, um kreativ zu sein. Mm. Ist man da viel leichter kreativ? Bist du viel leichter kreativ, wenn irgendetwas nicht so läuft, wenn irgendwie Melancholie, Trauer mit im Spiel ist, als wenn alles gut läuft?
Ja, nee, ich glaube schon, dass also in den Momenten, wo ich sehr verletzlich bin oder es mir nicht gut geht, da ist auf jeden Fall der Schaffens, da ist Musik schreiben sehr therapeutisch.
Ja.
Also das ist, war es für mich schon immer. Es hat was sehr Heilsames, auch Singen.
Ist mal für Außenstehende gar nicht so leicht zu verstehen, weil man hört es so oft, Musik ist für mich Therapie, Schreiben ist für mich Therapie. Und man fragt sich aber, wie funktioniert es genau? Ist es schon besser in dem Moment, wo man es einfach zu Papier gebracht hat?
Ja, genau. Also überhaupt den eigenen Gefühlen, was auch immer dann einem brodelt, dem Ausdruck verleihen zu können, dem, ne, dann Kanal zu finden. Das ist, glaube ich, also hast du das nicht auch? Hast du auch irgendwas, wo du merkst, was dir gut tut? Und so, also
ja,
so,
ja. Aber du bist natürlich eine Kreative. Du funktionierst anders. Aber nur so kreativ light.
Okay.
Aber wenn man Songs schreibt, wenn man Bücher schreibt, das ist schon ein gewaltigerer Prozess, der auch mehr noch von innen kommt.
Ja.
Da muss man nicht so an der Oberfläche bleiben, da muss man einfach tiefer reingehen in sich.
Oder man darf. Also es ist ja auch echt ein großes Geschenk.
Man wird dazu gezwungen, durch seine Tätigkeit.
Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall deswegen wahr, empfinde ich jedenfalls so, wenn bei mir gerade sehr viel in los ist, sehr viel brodelt, dann will da auch mehr raus. Ne? Dann habe ich dann ist es natürlich ein schönes Ventil, wenn ich das zu Papier bringen kann oder direkt in Musik transformieren oder halt mich ans Klavier setzen kann und irgendwie dieser Stimmung frönen kann. Ne? Dann ist es, dann macht es ja schon fast wieder Freude. Auch gerade Melancholie ist ja auch, kann ja auch was Wunderschönes sein,
total,
sich dem hingeben zu können. Aber für mich ist schon seit einer Weile nicht mehr erstrebenswert, da hinzukommen, weil das kann ich ja natürlich, ich kann das auch manipulieren, ne? Indem ich da 3 Nächte irgendwie nicht schlafe und so, dann geht es mir auf jeden Fall schlecht, weil ich einfach ermüdet bin.
Ja.
Und dann komme ich auch schneller in so melancholische Momente oder so. Das möchte ich aber gar nicht. Und deswegen war für mich zum Beispiel dieses Stück Josephine Baker irgendwie ein Durchbruch, weil ich immer mehr dahin komme oder auch kommen möchte, mir bewusst zu überlegen, was will ich denn eigentlich sagen?
Ich würde sogar ein Lied über Josephine Baker schreiben. Von Frauen wie ihr brauchen, Frauen wie ihr rauchen, wie viel mehr.
Ich habe die Möglichkeit, mit meiner Stimme, mit meiner Musik Botschaften zu senden. Und was möchte ich eigentlich in die Welt senden?
Sie war bunt, sie war queer.
Und das ist dann ein anderer Schaffensprozess. Das ist dann nicht mehr so, da geht es gar nicht mehr so nur um mich und meine inneren Konflikte, sondern immer mehr um die Welt da außen, da um mich her. Und was sind dann also meine Botschaften? Und dafür brauche ich nicht mehr ganz todtraurig sein. Ganz im Gegenteil.
Nein.
Lieber hellwach.
Und ein Song, wo du wirklich auch hellwach warst, das ist so eine typische Berliner Story. Berliner Love Story, Hilde und Herbert.
Ja.
Das macht ja auch viel aus, wofür du stehst. Das ist ja auch ein bisschen Theater, ein bisschen Musik. Ne? Das ist ja, prägt ja auch ganz viele deiner Songs oder die Art und Weise, wie du singst. Und da ist ja wirklich Varieté, da ist Zirkus, da ist Leierkasten oder was auch immer das ist. Ist da ja so zu hören. Und ja, ich glaube, das ist eine Love Story. Wer sind Hilde, wer ist Hermann? Wo kam dieser Song her? Du erwähnst auch ganz spezielle Straßen in den Mehringdamm zum Beispiel oder die Pflastersteine in der Brunhildstraße, die dich anstrahlen. Und so. Wo kam die Geschichte her? Wer sind Hilde und Hermann?
Wir sind Hilde und Hermann.
Also, wir alle sind Hilde und Hermann.
Ja,
ne?
Wir alle sind ein Stück weit Hilde und Hermann. Und am Ende ist es dann nur im Lied so romantisch mit Happy End. In der Wirklichkeit war es ja so, dass ich da sehr verliebt war. Aber der Hermann wollte gar nicht mit mir sein. Und ich habe wirklich sehr lange in der Brunhildstraße gelebt, in Schöneberg.
Ja.
Das, so ging es also los bei mir zu Hause. Das ist eine Fahrradtour im Grunde. Dieses Lied Hill und Hermann, das ist jetzt wirklich mal auf den 7/8-Takt geschrieben. Das ist eine Fahrradtour, die man exakt so nachfahren kann. Sie startet also im ach so schönen Schöneberg und endet im vielleicht verruchtesten Bezirk der Stadt Berlin in Neukölln auf dem Hermannplatz. Und es ist eine Liebesgeschichte. Ich radel diesem Menschen hinterher, in der Hoffnung, ihn zu finden, durchs Großstadtlabyrinth und weiß aber gar nicht genau, wo er in Neukölln eigentlich lebt.
Ja.
Nur diesem Gefühl rase ich hinterher.
Lass mich deine Hilde sein, Hermann.
Und wie du sagst, das ist ganz viel, da schwimmt ganz viel, also auf musikalischer Seite, eben das mit was mir so Freude macht, das Varieté, das Jahrmarktstreiben.
Ich denk mir nur, lass mich dein Hilde sein, Hermann. Lass mich dein Hilde sein, Hermann. Verbunden durchs Großstadtlabyrinth.
Nochmal ganz kurz zu Berlin. Nach 17 Jahren hast du dann die Stadt, in der du natürlich gelernt hast, in die deine Basis war, in der du KünstlerfreundInnen natürlich überall an jeder Ecke da gehabt hast, hast du aber dann verlassen. Und weißt du was, ich kannte dich vorher im Namen, ich kannte dich mit ein paar Songs, ich kannte dich vom Plakat, was irgendwann mal am Tollhaus in Karlsruhe hing. Das ist ja das Plakat zu Neo Noir, was so ein ganz schönes Plakat ist. Eigentlich kamst du heute ähnlich. Oder wie?
Ja,
also oder ist es der Hut oder so? Aber immer, du kamst, wie du heute hier ankamst, habe ich gesagt, ja, das ist ein bisschen, das ist hier auch vom Plakat. Und daher kannte ich dich, aber so richtig Eindruck hast du auf mich gemacht, als ich gehört habe, sie ist aus Berlin zurückgezogen wieder in den Schwarzwald nach Hinterzarten. Und da habe ich gedacht, das ist interessant und das ist auch irgendwie toll. Was war denn der konkrete Anlass eigentlich für dich, dass du aus Berlin weg bist?
Meine Kinder.
Die du schon in Berlin bekommen hast?
Ja.
Die waren schon in Berlin da, ne? Ja.
Nur mein Sohn.
Nur der Sohn.
Wir sind umgezogen, als mein Sohn 4 Monate alt war. Also kurz nach der Geburt.
Ja.
Zurück ins große Familiennest. Also sowohl, hatte ich ja schon anfänglich erwähnt, mein Freund als auch ich sind Urschwarzwälder und haben hier ein großfamiliäres Netzwerk, einen großen Familienclan. Sowohl, weil ich das aus meiner eigenen Geschichte als so, also wirklich als sehr positiv in Erinnerung hatte, aufwachsen mit auch den Großeltern, mit der familiären Anbindung. Mhm. Was für eine Bereicherung. Ja. Also diese Verbindung leben zu dürfen, das wollte ich meinen Kindern auch gerne geben. Berlin ist ein raues Pflaster. Da wollte ich, also Kinder werden überall, können überall gut groß werden, glaube ich, ne? Die sind ja sehr anpassungsfähig. In Berlin speziell haben wir aber in einer Altbauwohnung im 4. OG ohne Fahrstuhl gewohnt und unsere guten Nachbarn mit 2 Kleinkindern in petto, da habe ich immer mitbekommen, das ist schon irgendwie eine taffe Nummer. Man muss unglaublich aufpassen halt auf den Straßen und überhaupt haben wir hier den schwarzen Wald vor der Tür, was für eine Lebensqualität mit der Natur in der direkten Umgebung, also für meine Kinder bin ich zurückgezogen. Und
vom Praktischen her auch als selbstständige Künstlerin genau, ist natürlich auch toll, Support zu haben,
genau,
oder?
Genau, das wollte ich.
Sonst können wir gar nicht zusammenkommen.
Ja, das genau, da wollte ich auf jeden Fall, das wollte ich auch noch erwähnen, also das wäre jetzt der andere Grund, ne?
Ja.
Ich bin kreativ schaffend, ich bin freischaffend, ich gebe Konzerte und könnte das ohne diese Unterstützung meiner Familie nicht wuppen.
Nein, macht alles Sinn, hinten
macht
und
total
vorne.
Sinn.
Ich habe Freunde, die wohnen in Neukölln, auch 2 Kinder. Mhm. Die wollen einfach nur weg, weil sie sagen, Kinder in Berlin großziehen und die sind in Zuhause da, sagen nein. Und die suchen eigentlich verzweifelt irgendwas Schönes, was nicht ganz so hinterwäldlerisch ist.
Ja.
Und bei Hinterzarten habe ich nur erst gedacht, sie ist wieder da Hinterzarten.
Noch hinterwäldlerisch.
Okay, sie will bestimmt endlich mal wieder Skispringen.
Ja, nee, es war wirklich diese familiäre Anbindung. Wir haben da außerdem einen alten Hof gekauft. Von 1686, den wir sanieren. Das ist ein richtiges Mammutprojekt. Aber das kann irgendwann mal ganz schön werden, dort zu leben. Aber ja, vor allen Dingen der Kinder zuliebe und eben um weiter meinem künstlerischen Schaffen nachgehen zu können. Da bin ich so dankbar, dass ich da diesen Support habe, der das ermöglicht.
Ein Lied hast du ja auch noch geschrieben, zusammen mit Max Prosa, dann Adieu Berlin.
Ja.
Du bist laut, dreckig und riechst nach Benzin, doch du kriegst sie alle rum. Berlin, Berlin, du beflügelst meine Fantasien, doch ich werd nicht glücklich hier. Adieu Berlin.
Das war zu der Zeit dann auch, ne?
Ja, das war natürlich ganz witzig, weil ein Kulturschaffender aus Berlin hat uns zusammengebracht, Hannes Kraus, der künstlerische Leiter des Kulturkaufhauses Dussmann, vielleicht kennst du das sogar, es gibt ja nur
das
ein Kaufhaus
Dussmann
für
abends
Kultur.
Bis 23, 24 ja, Uhr in Büchern oder Videos oder CDs rumstöbern, das gibt es halt nur in Berlin, das gibt es nirgendwo anders, aber Dussmann ist einfach wirklich Kult.
Ja, ist eine Institution, das einzige Kulturkaufhaus Deutschlands, glaube ich.
Ja.
Und dieser künstlerische Leiter, ein lustiger Vogel, wie wir mir so sehr gefällt, auch mit sehr viel Fantasie gesegnet und guten Ideen, hat uns zusammengebracht und meinte, Mensch, wollt ihr zwar nicht mal ein Lied schreiben? Ich hätte Lust, mit euch eine Platte aufzunehmen. Hier, siehst du mal, guck doch mal rein, ich habe dir doch was mitgebracht.
In dem Beutel. Ein
Beutelchen und da siehst du jetzt mehrere.
Oder ist das ganze
das
Album?
Neue Album,
da schon
das alte
gepresst.
Album. Und die Vinylplatte hier. Ich habe mit Max
die ist mit Max.
Ja, die habe ich mit
das
Max.
Ist Adieu Berlin.
Das
mit Max.
Ist Adieu Berlin.
Witzig.
Genau, also diese wirklich
mit dem Hut, den du auch heute aufhast.
Oder hast du ähnlich.
Ach, der ist nur ähnlich. Alles
guck,
klar, ja.
Zieh dich nochmal auf. Er scheint dir irgendwie zu gefallen. Dann zieh
ja,
ich das
ich liebe die Mütze. Wie nennt man diese Mütze?
Das ist jetzt mal so ein Original Fischer-Bötchenhut aus Hamburg, ne? Aber mit Hamburg habe ich sonst eigentlich gar nicht so viel zu tun. Aber ich mag es auch. Also, der hat uns zusammengebracht und man wollte nicht zusammen ein Lied schreiben und ich hätte Lust mit euch, also.
So, jetzt fotografiere ich gerade den Hut mit einer lachenden Magdalena.
Prost. Und Musik für meinen Gaumen, Kaffee in der Hand. Diese Tasse gefällt mir. Wollt ihr ein Lied schreiben? Ich hätte Lust, mit euch eine Platte aufzunehmen. Das ist also exklusiv nur auf Vinyl erhältlich, dieses Album.
Witzig.
Und dann haben wir uns auf dem Tempelhofer Flugfeld getroffen, Max und ich. Und wir kannten uns eigentlich noch gar nicht persönlich. Und das war der Anfang einer wirklich schönen Freundschaft erstmal. Das ist das Beste von dem ganzen Projekt ist, dass wir uns kennenlernen durften darüber und wirklich gute Freunde wurden. Und dann saßen wir da auf dem Tempelhofer Flugfeld. Ich war da zu der Zeit eben mit meinem ersten Kind schwanger und haben so überlegt, okay, was sind eigentlich so die Themen, die uns gerade so beschäftigen? Max meinte, ja, ich weiß nicht irgendwie. Ich überlege schon immer wieder auch, ob ich aus der Stadt rausziehen sollte.
Mhm.
Bei mir war damals noch gar nicht fix, dass wir aus Berlin wegziehen. Es war also eher Max-Thema. Und dann haben wir da angefangen zu schreiben und am Ende habe ich Adieu Berlin gesagt und Max ist geblieben. Das ist so ein bisschen der Witz, den wir dann immer haben. So kam es zu dem Lied. Und im Endeffekt habe ich dann auch auf seinem letzten Album ein Duett mit ihm gesungen und er singt jetzt wieder, du hast es schon richtig gesagt, auf meinem neuen Album auch mit.
Er spricht zumindest,
er spricht,
ne? Er singt eigentlich nicht. Ja, er spricht da kurz nur so. Habe ich ihn auch gleich sofort erkannt. Der Max in einer ganz intensiven Nummer. Und damit sind wir auch wirklich bei dem Album 2024, bei Transit. Zwei Erbsen heißt dieses Stück, das für dich eine besondere Bedeutung hat.
Ja.
Warum?
Weil das ist eigentlich für mich der Titel, mit dem meine Reise als Mutter so begann und damit also eine sehr neue Episode in meinem Leben gestartet ist. Und das hat aber erstmal gar nicht so schön begonnen, weil ich eine Fehlgeburt hatte.
Ja.
Also ich hatte schon eine Weile einen Kinderwunsch und war dann schwanger und habe mich sehr gefreut. Und dann hatte ich eine...
Mit zwei Erbsen.
Genau, mit Zwillingen war ich schwanger und hatte eine Fehlgeburt. Und das ist ja so ein Thema, das ist sehr überhaupt Elternschaft, Kinderwunsch-Thema, das ist sehr... ein sehr sensibles Thema, was auch zu Recht deswegen gar nicht so oft besprochen wird. In dem Fall war das aber was, was mir einfach widerfahren ist und im Endeffekt auch gar nicht so eine negative Erfahrung war. Es war der Anfang von dieser Reise und es war eigentlich eine spirituelle Erfahrung.
Ja, weil das Sterben plötzlich ein Thema wurde.
Das Sterben wurde ein Thema, genau, und damit auch Abschied nehmen wurde ein Thema.
Wann hattest du die Fehlgeburt? Nach wie vielen Monaten?
So, ich glaube, in diesem ersten Trimester. Okay. Ende des ersten Trimesters.
Okay.
Also deswegen zwei Erbsen. Es waren sie schon noch, die waren noch klein. Und das, ja, da kam auf jeden Fall der Tod in einer neuen Form ist in mein Leben. Und der Umgang damit war...
Ja, konntest du gut damit umgehen? Also wir alle tun uns ja erstmal schwer. Erst wenn wir uns damit ausführlich beschäftigen, glaube ich, akzeptieren wir den Tod als Teil des Lebens, was erstmal total schwierig ist. Aber Totschweigen hilft gar nicht. Man muss sich irgendwann damit beschäftigen. Du wurdest dazu gezwungen. Und es hat was verändert?
Ja, vor allen Dingen hat es deswegen, meine ich, es war eine spirituelle Erfahrung. Also es war ganz traurig. Es war wirklich ganz traurig. Und auch da war dann wieder das Schreiben heilsam. Und dann war das eine spirituelle Erfahrung, weil ich eigentlich davor schon ich habe schon mal einen Schweigeretreat besucht. Ich war mal vier Tage in einem buddhistischen Haus bei Hamburg.
Bei Hamburg.
Und habe dort also vier Tage in Stille verbracht, zusammen mit anderen Menschen. Das war eine wunderschöne Erfahrung.
Weil es dir schlecht ging in der Zeit? Oder aus Neugierde?
Beides. Also es ging mir schon auf eine Weise schlecht. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gewagt. Aber es war auch, es hat mich auch so und so interessiert. Also diese, so eine Erfahrung zu machen.
Ja, wie war das?
Ja, einfach nur sehr schön.
Nicht anstrengend?
Nee, ich habe es nicht als anstrengend empfunden. Das war so ein Frieden, den ich da empfunden habe.
Also vier Tage lang kein Wort sprechen.
Genau, und sehr viel sitzen. Wobei man auch, man hat auch Schweigephasen, wo man dann geht. Und also sehr unterschiedlich, aber ich fand das sehr bereichernd. Und es hat da sehr viel geblüht in mir. Und es ist da zu der Zeit ein anderes Lied eigentlich entstanden von dem ersten Album, Schutzraum.
Ja.
Das war eine Art von Schutzraum, den ich da neu entdeckt habe für mich. Und dann hatte ich sowas wieder geplant, eigentlich zu der Zeit, in der ich schwanger war und hatte noch keinen Abgang, aber hatte halt eine Fehlgeburt und konnte dann nicht verreisen, musste da bleiben und sehen, wie sich das dann entwickelt. Das ist ja, muss man dann sehen, ob man das medikamentös lösen kann oder ob man dann einen Eingriff hat. Es ist kein so schönes Thema, aber in dem Fall war das dann, hat mir das geholfen, dass ich in Berlin gibt es auch ein ganz altes buddhistisches Zentrum. Und das habe ich aufgesucht und habe mich dort vor diesen Altar gesetzt und habe so bewusst von diesen kleinen Seelchen Abschied genommen.
Ja.
Klingt. Und habe die gehen lassen. Gesagt, hey, schön, dass ihr da wart und ihr dürft gehen.
So soll man es ja machen.
Und dann ging es auch.
Dann ging es auch.
Ja. So, von daher war das intensiv und war dann auch okay. Und war der Anfang, ich wurde ja glücklicherweise nochmal schwanger und habe zwei Kinder mittlerweile.
Und dann leuchtet auch alles wieder.
Ja, das
oder der Song
Alles
Leuchtet
zu sprechen.
Ist einer, in dem du ganz davon sprichst, was alles in dir wächst.
Ja, was
in dir wächst.
Ja.
Mit den beiden Kindern, mit den beiden Erbsen, die dann größer werden, wächst aber noch ganz viel anderes.
Ja.
Was war die größte Veränderung für dich, dadurch, dass du plötzlich ein Kind bekommen hast, erstmal und dann noch eines?
Es war die größte Veränderung für mich war, oder was ich in den letzten Jahren am allermeisten bewusst gelernt habe, dass es unser aller aktives Handeln braucht, um was in der Welt zu bewirken. Also ich stelle mir immer mehr die Frage, nicht nur, wie möchte ich leben, sondern was wünsche ich mir für meine Kinder? Mhm. In was für einer Welt sollen die groß werden? Und da merke ich, okay, also so wie das bei uns läuft in der letzten Zeit, also mit diesem Rechtsrutsch zum Beispiel, der da stattfindet innerhalb unserer Gesellschaft, das ängstigt und schockiert mich. Und ich muss aktiv werden. Das merke ich vor allen Dingen. Es hilft nichts, mir nur warme Gedanken zu machen, sondern wirklich aktiv was zu tun. Also als ich jetzt mit meinem zweiten Kind schwanger war, ist zum Beispiel der Wunsch entfacht, mal ein Benefizkonzert zu geben, jetzt für UNICEF. Das war so die erste Aktion, die ich gestartet habe. Also wirklich einfach, weil ich so Lust hatte, weil ich so dankbar bin, dass meine Kinder hier so in diesem also nicht von Krieg betroffenen Land jetzt hier zur Welt kommen können. So, da war mein Bedürfnis irgendwie, da irgendwie aktiv zu werden. Und das merke ich immer mehr. Und da gibt's so viel zu tun. Und das überfordert mich dann auch immer wieder. Was kann ich denn tun in meinem Wirkungsfeld? Aber eben, ich kann ganz viel tun. Das wird mir eben bewusst. Und es braucht mich und es braucht uns alle.
Ja.
Und das andere ganz konkret, ne? Ich war noch nie so organisiert wie jetzt mit Kindern.
Mit anderen Worten, du bist erwachsen geworden.
Oh Gott. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht zu erwachsen wird, ne? Weil bei diesen vielen Themen. Ja, es braucht ganz viel Organisation und Disziplin. Huiuiui.
Alles bewegt sich im Fluss der Zeit, nichts, aber auch gar nichts. Bleib für die Ewigkeit. Bist du bereit? Bist du soweit? Es anzunehmen, hast du die Chance, die Welt mit ganz neuen Augen wahrzunehmen.
So leichtfüßig ist auch ein Song aus diesem Album. Auch da geht es um den Tod, der ganz ungefährlich ist, sagt dir ein weiser Mann. Alles bewegt sich im Fluss der Zeit. Wenn du bereit bist, es anzunehmen, davon hast du ja auch eben schon gesprochen, dann hat man auch die Chance, die Welt mit deinen Worten mit ganz neuen Augen eben wahrzunehmen. Keine Angst vor dem Tod zu haben, ist toll, wenn man das schafft. Wann hast du es geschafft? Erst wirklich durch die Kinder? Oder
ich
du hast
Angst,
auch jetzt
ja
noch
Quatsch,
Angst vor dem Tod? Der gehört ja auch
natürlich,
dazu.
Natürlich, genau. Ach Gottes Willen. Nee, der Titel, keine Angst, der Tod ist ganz ungefährlich, ist der Titel von einem Buch von einem eigentlich Arzt, Dr. Winfried Reuter, heißt der Mensch. Der lebt in Berlin. Und ich habe mal ein Seminar bei ihm besucht. Das war eine ganz inspirierende Person. Das war ein ganz inspirierender Tag.
Ja.
Auch das so um die Ecke vom Alex im ganz trubelnden Berlin steht da so ein kleines Häuschen, ein Zentrum, um zu meditieren und zur Ruhe zu finden. Eine Oase. Und dort habe ich mal einen Tag verbracht und das hat mich unter anderem zu diesem Lied inspiriert. Aber natürlich ist, ich habe eigentlich immer mehr frage ich mich ja eher dann, wenn ich Angst habe vor was, ist eigentlich ganz spannend, weil dann kann ich ja was lernen. Ich hatte auch kurz vor dem Interview hatte ich auch mal, oh Gottes Willen, was werden wir hier wohl besprechen? Da
wirklich?
Kam auch so eine Nervosität.
Ach so.
Ich dachte, ja, aber ist doch gut. Dann könnte ich ja was mitnehmen.
Dann bist du wenigstens konzentriert, weißt du?
Auch das.
Dann lehnst du dich nicht zu weit zurück.
Wann hattest du das letzte Mal Angst?
Ist eine wunderbare Frage. Und ich kann sie dir glücklicherweise so jetzt gar nicht beantworten. Es ist zum Glück lange her. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Also aber vielleicht in irgendeinem Film oder sowas. Also das passiert schon. Da vergieße ich schon Tränen. Aber das ist auch okay, ist auch gut. Ich bin ja auch gerne Hobby-Schauspieler. Für Schauspieler ist es wichtig, in der Öffentlichkeit weinen zu können. Denn wenn du das nicht schaffst in der Öffentlichkeit, kannst du es auch nicht auf der Bühne reproduzieren. Mit dieser Leichtigkeit. Ne? Deswegen. Der letzte Song, den wir noch kurz ansprechen wollen, ist Nicht zu fassen. Da warnst du, und zwar vor dem Erfolg. Der Erfolg führt dazu, dass du nicht genug von ihm bekommst. Und am Ende stellt man aber fest, man wird nicht glücklicher mit mehr Erfolg. Man kriegt einfach nur mehr Druck. Was hast du davon gespürt bisher in deiner Karriere schon? Mehr Erfolg bedeutet mehr Druck. Wie war es bei dir?
Die Erwartungshaltung wächst auf jeden Fall.
Okay, klar. Das gefürchtete zweite Album,
ja,
von dem
ja,
alle immer sprechen.
Ja, also ich habe das jetzt eigentlich in dem Fall eher beobachtet bei einem Menschen, den ich gut kenne, der auf eine Weise sehr erfolgreich ist. Mhm. Ein Lichtdesigner, der für die ganz großen deutschen oder auch sogar internationalen Acts da aktiv ist und mit dem ich eine Weile Seite an Seite ging. Und da habe ich dann vor allen Dingen auch viele groß meine ich jetzt wirklich, MusikerInnen kennengelernt, die dann wirklich Stadien füllen. Ne? Das ist ja bei mir gar nicht der Fall. Ich bin ja mit meinem Genre in so einer Nische. Da habe ich irgendwie, das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich so festgestellt habe, nee, das ist für mich auf jeden Fall mein Weg nicht.
Nein, man ist fremdbestimmt ohne Ende.
Fremdbestimmt, ja. Du,
tausend Leute, die auch über dich bestimmen am Ende, auch wenn du die große Chefin bist.
Na, aber so ist es. Also das ist eine Maschinerie, die man dann auch irgendwie mit füttern muss. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, das ist ja sowieso eine Frage, die ich mir immer mehr stelle. Ich mache von Herzen gerne Musik und das empfinde ich als totale Berufung. Um erfolgreich zu sein, jetzt im monetären Sinne, braucht es heute ganz viele andere Talente auch noch. Ganz wichtig sind die sozialen Medien ja mittlerweile, ne?
Ja.
Zum Beispiel Instagram. Mhm. Wie viel Zeit darauf zu verwenden gilt, diese Kanäle zu füttern, irgendwelche, man nennt das ja Reels zu bauen, irgendwelche Videos und Ansagen. Dann gibt's jetzt, TikTok ist ja noch viel weiter oder noch angesagter gerade. Und im Vorfeld zum Beispiel von dem VÖ meines neuen Albums Transit hatte ich eine Besprechung mit meinem Team. Also ich habe einen Verlag, ich habe einen Vertrieb, ich habe sogar eine Promoterin. Und dann war das Thema TikTok und mein Vertrieb meinte ja, also ich sollte mir das schon anschaffen. Dann meinte ich, puh, ich habe schon echt genug damit zu tun und auch wirklich damit zu kämpfen, bei Instagram irgendwie aktiv zu sein, weil das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Es sind halt Kanäle, das ist auch gut, also eine Möglichkeit, ne, wie meine Musik in die Welt zu tragen.
Aber es ist anstrengend.
Es ist furchtbar anstrengend.
Es kostet Zeit ohne Ende.
Ganz genau. Und da sehe ich, okay, ich bin ich bin recht unabhängig. Ich habe nicht so ein großes Team hinter mir, was sagt, hey, du musst jetzt aber das und das und das liefern, weil sonst droppen wir dich. Man sagt das ja dann bei den großen Labels, Sony und sowas. Ne? Wenn du da nicht die und die Zahlen bringst, auch bei diesen Social Media Kanälen, dann wirst du fallen gelassen. Und das ist dann schon immenser Druck. Und aber auch abstrakter gedacht, genau, Erfolg macht nicht glücklicher. Du kannst irgendwie viele Goldmedaillen gewinnen und trotzdem todtraurig abends im Bett liegen, weil andere Dinge fehlen.
Klar, vergisst man, wenn man es nicht hat, aber es ist gut, das einfach mal so zu hören. Hast du TikTok?
Nein.
Du bist ja nicht, du wärst dich noch dagegen. Magdalena, schön, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben.
Danke dir
für heute. Neo Noir hat einen Nachfolger, jetzt 2024. Transit. Dann Dankeschön hier für die kleine schöne Begegnung in Freiburg und bis die Tage mal wieder.
Ich danke dir für das schöne Interview.
Talk mit Thies.